es läuft ganz fantastisch bei Eintracht Frankfurt. Nicht nur bei den Frauen, sondern auch bei den Männern. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Alice Jutitje, Sportredakteurin von RAN.de, jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Was der Linienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung. Der Linienrichter den Ball bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war es aber nicht gewesen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ach, Christoph Daum, er fehlt. Aber wer nicht fehlt, wer endlich mal wieder hier im Rasenfunk ist, ist Alice. Alice, wie schön, dass du da bist.
Hallöchen. Unter dem Motto Don't call it a comeback bin ich wieder hier.
Aber das ist sowas von ein Comeback. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und dann hast du ja auch so einen fantastischen Zeitpunkt dafür ausgesucht. Wie oft hätten wir über die Eintracht sprechen können schon in den letzten Monaten? Und es wäre so ein, müsste da nicht mehr kommen, Gespräch gewesen. Und jetzt reden wir über den Tabellenzweiten, ein Punkt hinter dem FC Bayern, der die Chance hat, am Sonntag, jetzt dann am kommenden Sonntag, den FC Bayern sogar zu Hause zu überholen. Kannst du es fassen, wie gut es gerade läuft für die SGE?
Ja.
Du hast es kommen sehen die ganze Zeit schon?
Nein, das nicht. Aber also, wenn wir jetzt mal hier in unseren Privat-Talk rübergehen, Max, habe ich dir ja schon vor einiger Zeit, damals sagte ich zu dir, als wir gemütlich saßen und ein Schnitzel gegessen haben, dass ich glaube, dass Oma Mamouche bei der Eintracht sehr gut funktionieren könnte. Mhm. Das war, als sie ihn gerade verpflichtet haben. Genau. Du warst so, Leben, unsicher. Und ich war so, nee, wenn ein Verein, dann Eintracht Frankfurt. Und siehe da,
ja.
Here we are.
Here we are. Das heißt, Oma Mamouche ist quasi der Alleinverantwortliche dafür, dass es jetzt so gut läuft.
Nee, das stimmt nicht. Aber natürlich schießt er die wichtigen Tore oder die dann im Endeffekt zum Sieg führen. Deswegen muss man ihn natürlich herausstechen. Aber nein, ich glaube nicht, dass, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass so viele Eintracht-Fans damit gerechnet haben, dass es so jetzt gerade so gut läuft nach der letzten Saison, weil da hat die Eintracht sich von ihrem Spielstil und ihrer Begeisterungsfähigkeit genauso wie ich eine Auszeit genommen und ist jetzt wieder da und macht jetzt einfach wieder Spaß. Und ich glaube, das ist das, was vielen Fans auch und vielen Zuschauern auch einfach gefehlt hat. Dieses auch zum Beispiel, wenn man jetzt das erste Spiel nimmt, das Dortmund-Spiel, es wurde verloren. Aber die Art und Weise, wie es verloren ist das Entscheidende, weil alle haben gesagt, die Eintracht war eigentlich besser. Sie hat, hätte, das war sozusagen so ein bisschen das Momentum, was dann auf Dortmunder Seite gegangen ist in dem Fall. Aber es war okay. So, man wusste, sie haben ein gutes Spiel gemacht und dann kann man auch gegen Dortmund verlieren. Unglücklich und natürlich Aufregung, aber es ist wieder dieses Eintracht-Mentalität ist wieder da, gerade.
Mhm. Wenn ich jetzt aber versuchen würde, kritisch zu sein, wenn du zu Recht hier so euphorisch reinsteigst, dann könnte man aber auch sagen, okay, also gegen Eintracht Braunschweig im Pokal sehr überzeugend gewonnen und eben gutes Spiel in Dortmund. Die weiteren Gegner, die man dann besiegt hat in der Liga, Hoffenheim, Wolfsburg, Gladbach, Kiel. Nenn mir einen davon, der gerade in Form ist. Also
ja, aber wir erinnern uns alle daran, dass die Eintracht normalerweise diese Spiele verloren hat.
Okay.
Oder zumindest nicht gewonnen hat. Ja. Also das sind immer die Spiele, die Eintracht gewinnt dann irgendwie 5-1 gegen die Bayern und verliert dann aber das nächste Spiel gegen Kiel. Das ist Eintracht Frankfurt gewesen.
Das
jetzt ist es nicht so. Man gewinnt diese Spiele und das ist das Entscheidende. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt, da gebe ich dir recht. Und die Mannschaften waren auch nicht, sind auch alle nicht so in Form. Das stimmt, aber ich finde zum Beispiel bei Wolfsburg, machen wir jetzt hier keinen Wolfsburg-Schwerpunkt, aber die spielen auch besser, als die Ergebnisse zum Beispiel da hergeben. Und bei Gladbach, bei dem Gladbach-Spiel war es zum Beispiel auch sehr, sehr eng. Es stand knapp 20 Minuten auf der Kippe, da war Pfostentreffer und alles dabei. Da kann das Spiel auch drehen, aber ist es halt nicht, weil die Eintracht es dann am Ende doch zu Ende gespielt hat. Und das ist so der Unterschied. Letzte Saison hättest du es unentschieden gespielt, alle Spiele, glaube ich, zusammen.
Ja, okay, das ist natürlich eine sehr faire Argumentation, gerade mit Blick auf letzte Saison. Das heißt, die Hoffnung, dass es mehr ist als nur eine Momentaufnahme, die speist sich vor allem aus einer veränderten Spielweise oder aus den, oder ist es eher noch ergebnisgetrieben? Ich meine, das darf man ja zur letzten Saison ruhig auch anmerken, dass es da halt auch die Phasen gab, in der die Eintracht zwar jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber auch schlechtere Ergebnisse hatte, als es eigentlich für die Spielweise angemessen gewesen wäre.
Genau, du gewinnst jetzt halt gerade die Spiele, die du letzte vergangene Saison nicht gewonnen hast. Das ist schon der Unterschied und natürlich gibt dir das auch ein Hoch. Ich finde, diese Mannschaft hat eine Stabilität bekommen und auch Markus Krösche hat es zum Beispiel gesagt, die Eintracht ist mehr noch zu einem Team gewachsen, weil die Spieler jetzt auch länger da sind. Ich meine, bei der Eintracht hast du eigentlich jedes Jahr einen krassen Umbruch. Mhm. Aber der vergangenes Jahr war schon nochmal extrem. Und jetzt hast du hast viele junge Spieler. Die Eintracht ist, glaube ich, die jüngste Mannschaft oder vom Alter oder also auf jeden Fall sehr dicht dran an der Spitze. Und die müssen, die brauchen auch Zeit. Also da auch bestes Beispiel, in Ekitike. Der hat letzte Saison, der kam im Winter. Der hat schon gezeigt, was er kann, aber du hast auch gesehen, dass er noch mehr Zeit braucht. Und jetzt ist er da und jetzt hat er eine Vorbereitung gemacht mit dem Team und auf einmal funktioniert's. Und er funktioniert und er hat Spaß und das ist jetzt nur so ein Sinnbild dafür. Gleichzeitig hast du dich aber auch extrem gut verstärkt. Also du hast einen Pacho abgegeben für viel Geld, der war ein Jahr da und der hat krasse Leistungen gebracht. Er war wirklich sehr, sehr gut dafür, dass er das erste Jahr da war. Aber du hast ein Theater für ihn geholt, obwohl du eigentlich einen Kouliarakis wolltest, der mittlerweile bei Wolfsburg spielt. Und Theater ist ein so guter Spieler, eine so gute Verpflichtung für die Eintracht, weil er auch genau so ein Eintracht-Spieler ist. Der hat diese Mentalität, der hat diese Power und der hat aber gleichzeitig eine Ruhe und eine Stabilität, die er dem Team mitgibt, die in der Verteidigung so wichtig ist. Du hast einen Christensen, der wirklich, glaube ich, exakt das ist, wovon alle Eintracht-Fans immer träumen. Dieses Mentalitätsmonster, der bolzt die Leute weg, der nimmt das Team auch mit und sagt, okay, jetzt müssen wir hier auch mal und macht das aber auch auf seiner Seite, auf der rechten Seite so gut und hat dadurch auch der Eintracht nochmal eine ganz neue Qualität gegeben auf rechts, weil ehrlicherweise war das, was wir da in den letzten Jahren hatten, nicht ganz so qualitativ hochwertig, würde ich sagen. Und das hat sich schon verändert und jeder Spieler ist gerade einfach, auch die schon da waren, ein bisschen besser geworden als in der Vorsaison. Hugo Larsson hat auf der Sechs nochmal ganz neue Qualitäten jetzt gerade entwickelt. Ist bitte auch ein bisschen torgefährlich, darf noch mehr nach vorne gehen. Das sind gerade so die kleinen Dinge, die sich aber so zusammen addieren.
Die kleinen Dinge, die sich zusammen addieren. Aber ich würde es ganz gerne noch so ein bisschen aufdröseln, weil da kommen, du sagst es ja, kommen sehr viele Aspekte zusammen. Lass mal bei der Spielweise bleiben. Du hast gesagt, die Eintracht ist stabiler geworden. Kommt das jetzt nur von den Neuverpflichtungen und eben weil Spieler den nächsten Schritt gemacht haben oder hat sich da auch was verändert, deiner Meinung nach?
Also ich finde schon, dass durch die Spieler kommt. Es ist natürlich schon auch die Umstellung von der Fünferkette wieder auf die Viererkette in der Verteidigung, dass diese Stabilität hergibt. Und du hast eben diesen neuen Offensivdrang, weil du hast halt eben auch mit Ekitike und Mamouche hast du vorne zwei Spieler, die dem anderen immer Raum geben, weil sie so viele Spieler auch auf sich ziehen. Dadurch ist einer immer hat mehr Platz als der andere, weil der andere gerade sozusagen die Gegenspieler beschäftigt. Mhm. Und gerade in Ekitike hat auch einfach sehr viele, der kann einfach auch gute Pässe spielen. Der kreiert auch Chancen für seine Mitspieler. Und ich glaube schon, dass sich das so ein bisschen zusammentut. Also ich glaube, diese defensive Stabilität mit der Viererkette, mit diesen Neuverpflichtungen und eben auch was dann da vorne ist mit diesem Offensivdrang. Ich weiß nicht, ob das deine Frage so zu 100% beantwortet, aber ich finde schon, dass sich diese Spielweise dahingehend verändert hat, weil man auf der defensiven Stabilität offensiv spielen will und man halt auch aber gleichzeitig noch schneller umschalten kann durch die Spieler, die man hat. Also ich erinnere mich gegen, was war das Wolfsburg-Spiel, wo Theat aus der Verteidigungsaktion gerade einen Ball noch an die Seitenlinie nach vorne, aber nicht gebolzt hat, sondern kontrolliert gepasst hat und Mamouche Platz hat und dann dieser Konterfußball entsteht. Und das kannst du mit den Spielern machen, aber das kannst du auch daraus machen, dass du in der Abwehr eben diese Momente schon kreierst, schon früh.
Ja, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, dass es ein Tor gegen Hoffenheim war, wo Theater.
Ah ja, es war Hoffenheim, es war zu Hause Hoffenheim, ja, genau, stimmt, hast recht.
Also wunderbarer ja. Konter. Könnte man dann sagen, dass Dino Toppmöller im letzten Jahr, es ging ja sehr viel um Stabilität und das war ja das, was allen SGE-Fans den Nerv geraubt hat, weil es eben sehr viel hintenrum war, sehr viel zaghaft und eben man das Gefühl hatte, Mensch, jetzt lass sie doch mal vorne ein bisschen von der Leine. Und jetzt haben wir, das sehen wir jetzt in der Saison viel mehr, aber ja vor allem auch in Umschaltsituationen. Also würdest du dem zustimmen, wenn ich sage, vielleicht steht das eben dann doch auf den Füßen der letzten Saison, dass man da eben eine defensive Denkweise letztlich eigentlich fast schon überbetont hat, aber sie ist auf jeden Fall immer noch da. Und deswegen, und jetzt kommt dann eben die Konterstärke noch mit dazu. Ich meine, Mamouche ist halt auch einfach fantastisch in Form, über den werden wir gleich, denke ich, auf jeden Fall nochmal reden. Aber also baut das so aufeinander auf?
Ich bin mir da nicht so ganz so sicher, weil ich das Gefühl habe, dass es jetzt schon so ist, dass durch die, dass jetzt mehr Kreativität noch herrscht. Also dass du die Spieler, die du da hast, wie eben schon erwähnt, Hugo Larsson oder sowas, noch mehr die Kreativität bringen können und noch mehr es eine Variabilität in der Offensive gibt durch eben diesen Doppelsturm von Mamouche und Ekitike. Du hast da noch einen Götze, du hast da noch einen Shaibi oder ähnliches. Und dadurch hast du mehr Anspielstationen und es ist variabler, es ist flexibler und dadurch auch schwerer auszurechnen für den Gegner. Und du hast im Notfall immer einen, der was kreieren kann gerade. Und natürlich ist es schon so ein bisschen aus der letzten Saison entstanden, obwohl ich glaube, da würde ich dir so ein bisschen widersprechen, dass nicht so sehr dieses, wir konzentrieren uns auf die Verteidigung, die Eintracht-Fans gestört hat, sondern dieses, wir wollen hier unbedingt was holen. Und das sagt man oft, aber ich bin mir bei der Eintracht ganz, ganz sicher, dass es so ist, dass man muss den Willen bei der Eintracht sehen von den Spielern, dass die Lust haben und dass die dieses Ding auch drehen wollen. Und das hast du dieses Jahr. Und du hast aber auch ein Selbstverständnis, dass du sagen kannst, okay, wir gewinnen aber egal was oder wir holen hier was. Guck dir das Spiel gegen Kiel an. Ja. Da hat man 2 Tore kassiert, es stand auf einmal 2-2, keiner weiß warum so ungefähr. Aber, und normalerweise wäre das Ende gewesen. Oder du kriegst noch einen Kullerball, der dann sogar noch zur Niederlage führt oder sowas. Aber in diesem Spiel hat man so gut gesehen, dass es irgendwie nie zur Debatte stand für dieses Team. Wir verlieren das jetzt oder wir lassen uns jetzt hier runter machen, weil wir jetzt diese Gegentore kassiert haben, sondern die waren sich sicher, okay, hey, wir sind Eintracht Frankfurt, wir wuppen das Ding schon, im Notfall halt mit Mamouche, ne? Aber das funktioniert. Und eine ganz, ganz wichtige Qualität, die du diese Saison hast, und da hat auch Dino Toppmöller im Moment das richtige Händchen, ist, du hast eine starke Bank. Du hast Bankspieler, du kannst Leute bringen, die einen frischen Wind reinbringen, die nochmal einen Auftrieb geben. Und das ist, glaube ich, auch was entscheidend ist und ein Hebel, den Toppmöller auch oft jetzt schon wählen kann und auch da die richtigen Wahlen getroffen hat. Mhm.
Ja, also ich wusste ja, bevor ich in dieses Wochenende rein bin, noch gar nicht, wer der Schwerpunktverein werden würde von dieser Saison. Und als die Eintracht dann dieses Spiel gewonnen hat und du mir dann geschrieben hast, es war quasi dein allwöchentlicher inzwischen Mamouche-Reminder, denn das ist so ehrlich kann man auch sein. Ich weiß immer, wann Mamouche getroffen hat, selbst wenn ich ein Spiel nicht gucke. Anise wird sich gemeldet haben irgendwann.
Aber ja, und zwar zuletzt recht häufig, Gott sei Dank. Ne?
Ja, auch sehr schön. Haben wir immer regelmäßig Kontakt mit damit. Also Omar, mach weiter so. Finde ich alles sehr positiv. Aber genau das, was du sagst, möchte ich nochmal unterstreichen. Dieses Spiel auswärts beim Tabellenletzten, das ist das klassische Eintracht Frankfurt versaut es Spiel. Und es sah auch zwischendurch eben, du hast es gesagt, 2-2, dachte ich mir, meine Güte, ey, jetzt kriegen sie es wirklich wieder hin oder was? Und dann war die Antwort, nee, diesmal nicht. Und da dachte ich mir, okay, hier hat sich wirklich etwas ein bisschen verändert. Und jetzt haben wir ja quasi schon so kleinere Teile rausgearbeitet, also Umstellung auf Viererkette, Umschalt, Fußball. Und du hast jetzt auch schon auf die starke Bank hingewiesen, also auf die Breite im Kader. Lass doch dann mal an der Stelle noch mal mehr über den Kader sprechen. Wer sind denn da die entscheidenden Spieler und gibt es noch mehr, die einen Schritt gemacht haben, so wie du es zum Beispiel bei Larsson ja schon angedeutet hast? Also einen Schritt nach vorne, logischerweise.
Also ich habe es ja schon angedeutet, ne? Ich wurde gestern auch lustigerweise gefragt, wer mein Lieblingsspieler bei der Eintracht aktuell ist. Und da wäre wahrscheinlich die klassische Antwort Marmouche. Mhm. Aber ich würde tatsächlich Christensen oder Theat sagen, weil das ist sozusagen, wie hast du immer eine Unsung Hero Kategorie? Ja, genau. Das sind sozusagen die von der Eintracht. Das habe ich ja schon gesagt. Die sind einfach beide sehr, sehr stark und geben eben eine neue Qualität der Eintracht auch im Offensivspiel, weil sie eben sowohl defensiv diesen Willen haben, dieses Auge auch haben und gleichzeitig eben aber auch eine Spieleröffnung mitbringen. Gerade Theat, die sehr wichtig ist, finde ich. Hm. Dann muss man aktuell auch Tuta hervorheben, der relativ überraschend, muss ich sagen, also sehr, sehr stark im Moment drauf ist, sich sehr, sehr festgespielt hat, sowohl in der Abwehr als auch sogar hier und da auf der Sechs als Ersatz sozusagen. Ich bin kein Fan von ihm auf der Sechs, weil ich finde, aber das ist eine persönliche Meinung, ich finde, dass der soll in der Verteidigung bleiben und das ist gut. Auf der Sechs brauche ich was anderes, aber ich verstehe die Leute, die sagen, das macht er gut, das ist einfach nur meine Einstellung zum Kader und zu sagen, aber nichtsdestotrotz spielt der im Moment eine ganz, ganz wichtige Rolle und das hätte man nicht gedacht, weil er war auch kurz davor zu wechseln. Er wurde sehr, sehr stark kritisiert, auch im letzten Jahr. Und hat sich jetzt irgendwie, hat auch da nochmal ein paar Prozent draufgesetzt, viele Prozente sogar, sodass er jetzt auch, war jetzt Kapitän. Und also das sind alles so Sachen, die spielen da eine wichtige Rolle. Dann hast du, finde ich, immer noch, darf man nicht vergessen, wir haben immer noch Skiri, der immer noch nicht der Köln-Skiri ist, was auch nicht funktioniert bei der Eintracht so, aber er ist halt trotzdem noch nicht bei dem, was er kann, was man von ihm schon gesehen hat, auch, finde ich. Das ist so ein bisschen noch, da könnte sozusagen, da wäre auch noch Luft nach oben, was lustig ist, finde ich, weil man darf sich ja im Moment eher nicht beschweren.
Aber man kann doch schon sagen, aber es ist schon eine Verbesserung zur Vorsaison, oder?
Ja, schon, aber immer noch nicht so richtig, finde ich. Also es ist so, er hat halt mit Larsson auch noch nebendran jemanden, der einfach noch besser ist gerade und deswegen fällt es nicht so auf, aber der hat schon auch Schwierigkeiten, sich vom Ball zu trennen. So, das sind so.
Ja, okay, das ist ein fairer Punkt. Ich habe auch manchmal den Eindruck, Skiri war ja auch bei Köln oft jemand, der den Ball getragen hat und das musste bei der Eintracht gerade nicht machen. Da ist der Ball der schnellste Mitspieler, wie es immer heißt. Aber davon abgesehen habe ich den Eindruck, dass Skiri auch einfach darunter leidet, also das Ansehen von ihm, dass er in eine technisch so hochbeschlagene Mannschaft spielt, in der jetzt eben auch die Innenverteidiger oder Außenverteidiger auf einmal auch sinnvolle Pässe nach vorne spielen. Dann fällt es nochmal mehr auf, dass Skiri das nicht macht. Aber mein Gefühl ist eigentlich, dass er davon profitiert. Ich glaube, Skiri ist offenbar nicht der Spieler, und das nehme ich jetzt aus der letzten Saison mit, der quasi die Stütze sein kann und der Antreiber, wenn alle Augen auf ihm ruhen. Ich habe aber den Eindruck, so im Windschatten von Larsson, wo eigentlich auch die Aufgabenverteilung relativ klar ist. Also Larsson macht das Ding nach vorne und Skiri sichert ab. Also, wenn man so will, eine Holding Six für alle Freunde und Freundinnen da draußen, die sich immer freuen.
Willkommen zum Schwerpunkt
so
des FC Bayern.
Nein, ich sag
Thomas
das ja
Tuchel,
nur,
sind Sie da?
Ich sage das ja nur, weil es den Begriff Holding Six nicht gibt, deswegen verwende ich ihn so gerne, weil alle, naja, das ist ein anderes Thema. Kleiner Rasenfunk Running Gag. Aber das ist so ein bisschen mein Ersteindruck, es sind erst ein paar Spiele, aber von Skiri, dass ich glaube, davon könnte er echt profitieren.
Ja, glaube ich auch. Es kommt halt jetzt auch noch unsere Last-Minute-Neuverpflichtung Mo Dahoud.
Ja. Mhm.
Davon auch nicht vergessen. Und dann bin ich gespannt, wie sie es machen. Weil dann kommt nochmal eine neue Qualität in den Kader, finde ich. Hat sich jetzt bisher im Training sehr gut gezeigt. Das ist immer noch die Frage, wie gut ist er jetzt gerade wirklich? Aber trotzdem ist auch der jemand, der da nochmal Skiri A, vielleicht Konkurrenz oder B, nochmal als Nebenspieler eine andere Qualität auch, für eine andere Qualität von Skiri vielleicht auch Raum geben könnte, um es mal so auszudrücken.
Nachdem ich mit Omar Marmouche schon so fantastisch daneben sage, sage ich nichts, was ich über Mo Dahoud denke.
Aber du hältst nichts davon.
Nein, 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 nein. Ich glaube, Motorhut hat fantastische Anlagen, wirklich. Jeder, der in Fußballspielen sieht, sieht das ja. Tolle Ballführung, der hat so sehr flüssige Bewegungen, Entscheidungsfindung. Marco Richter, also nicht gut, meiner Meinung nach.
Das darfst du bei der Eintracht nicht sagen, Marco Richter, weil der trifft gefühlt immer gegen den.
Ja, okay, gut, das war mir jetzt nicht bewusst. Und ich weiß aber auch, dass das quasi sehr, eigentlich will ich nicht der Typ sein, der quasi auf dem Sofa sitzt und sagt, ey, da kann das überhaupt nicht. Das war nur meinem Eindruck nach, sowohl bei Dortmund als auch bei dem wenigen, was man beim VfB gesehen hat, ein Problem. Aber eigentlich alles andere ist da. Deswegen kann Modehut auf jeden Fall ein ganz wichtiger Spieler sein. Ich würde es ihm auch wünschen. Aber ich habe es halt bisher ganz selten, bisher erst von ihm mal über mehrere Spiele gesehen.
Ich glaube, in der Frankfurt ist man sehr gespannt insgesamt, weil man es sehr schwer einschätzen kann. Es kam, war ein Transfer, mit dem hat keiner gerechnet, glaube ich. Mhm. Der kam sehr überraschend. Ich finde, vom Namen her war ich so, oh, cool, weil ich ihn auch mochte. Auch in der Bundesliga, ich fand immer, es war ein guter Spieler, der seine Qualitäten auch noch nicht voll ausreizen konnte. Dann habe ich ihn jetzt zuletzt nicht mehr verfolgt. Er hat ja auch nicht so viel spielen können. Deswegen ist es, glaube ich, so, wird man sehen, was es dann am Ende bringt. Aber er kriegt jetzt auf jeden Fall gerade die Zeit, erstmal reinzukommen, sich erstmal zurechtzufinden. Mhm. Und dann wird man sehen, ob man auf ihn setzen kann. Aber erstmal als Ergänzungsspieler ist es, glaube ich, ein guter Spieler, weil du passt halt eben auch noch die Eintracht in 3 Wettbewerben. Das heißt, du hast jetzt sehr, sehr viele englische Wochen. Da brauchst du einfach diese Breite des Kaders.
Definitiv. Jetzt gehört ja dann Modehut, also ist der älteste der Neuzugänge, 28 Jahre, Christensen noch 27 Jahre. Man weiß, dass auch Pascal Groß im Gespräch war, der wäre sogar noch über 30 gewesen. Das sind jetzt nur einzelne Spiele und es gibt natürlich auch ganz viele junge Talente, die wieder zur Eintracht gekommen sind. Aber meinst du, man könnte sagen, vielleicht hat die interne Saisonanalyse bei der Eintracht ergeben, wir brauchen ein bisschen mehr Erfahrung, um eben etwas besser zu machen, was in der letzten Saison gefehlt hat?
Ja, und du darfst nicht vergessen, dass Sebastian Rode gegangen ist, dass der seine Karriere beendet hat. Das ist der Kapitän von der Eintracht gewesen und der Leader und der Erfahrene. Und das hat man festgestellt, dass es da fehlt und dass aber auch da muss man auch die Leute angreifen, die schon da waren, da auch von unten keiner nachgerückt ist, der diese Rolle übernommen hat. Ich glaube schon auch, und dann sind wir wieder bei Spielern, die besser geworden sind oder sowas. Ich glaube zum Beispiel, dass ein Robin Koch immer mehr in diese Rolle reinwächst auch. Ich meine, der ist 28, der ist da schon auch, der hat jetzt Nationalmannschaft gespielt, durfte bei der EM immerhin dabei sein. Und der ist so jemand, der dann auch diese Erfahrung dann mitbringen kann. Und klar, die Eintracht versucht schon, diese Mischung herzustellen zwischen Erfahrung und aber diesen jungen Spielern. Und dafür müssen aber gerade die Erfahrenen eben auch die Jungen unterstützen. Und das war in den letzten oder im letzten Jahr zu wenig, was da an Hilfe kam, weil jeder auch so ein bisschen mit sich selber beschäftigt war von den Erfahrenen. Weil er ist auch noch ein Mario Götze, der hat auch schon ein paar Jährchen auf seiner Karriere.
Stimmt, der ist ja 32. Gefühlt ist er der ewig 27-Jährige, aber richtig.
Ja. Und ich meine, ich bin kein Freund davon, den Torhüter zum Kapitän zu machen. Die Eintracht hat's gemacht. Aber du hast halt eigentlich auch, wenn du nicht verletzt ist, mit Kevin Trapp jemanden, der der Älteste jetzt gerade ist und der auch schon sehr, sehr viel Erfahrung hat. Vor allen Dingen Erfahrung, was den Verein angeht. Weil er ist einfach schon lange da mit kurzen Unterbrechungen. Der kennt den Verein am besten. So, da sind schon genug Leute da, die diese Jungen auch unterstützen können und mitnehmen können.
Und die Jungen haben ja eben zum Teil dann wirklich den nächsten Schritt gemacht. Also Larsen haben wir schon angesprochen. Würdest du mir zustimmen, wenn, also für mich ist eine der Überraschungen bisher auch Chaibi, weil ich den Eindruck habe, der ist oft neben, also Mamouche und Ekitike sind die offensichtlichen X-Faktoren, weil mit denen kommen die Hintermannschaften nicht klar. Aber immer mal wieder taucht Chaibi genau in dem Raum auf, den der Gegner offen gelassen hat und macht da wirklich gute Dinge. Also der gefällt mir persönlich in den bisherigen Spielen sehr gut.
Ja, das stimmt, den mag ich auch gerne. Ich fand aber, dass der das auch letzte Saison schon gezeigt hat, dass er das kann. Der hat nur auch eben wie die gesamte Mannschaft ist er dann auch eben letzte Saison mit untergegangen, wenn es dann halt nicht gelaufen ist und ist dann sozusagen, hat dann jetzt nicht irgendwie noch ein Momentum kreiert oder sowas. Das macht er jetzt noch besser, weil er natürlich auch eben diese Räume bekommt. Das sehe ich schon auch so. Ich finde auch, jetzt ein Ansgar Knauf hat jetzt mal wieder gespielt, der macht es auch wieder gerade sehr gut, hat das Tor da auch von Larsson schön vorbereitet. Also da sind schon viele dabei und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir zum Beispiel auch den Oskar Højlund hat die Eintracht geholt, der jetzt noch verletzt ist und ausfällt, der sollte ja eigentlich auch noch im zentralen Mittelfeld eine Rolle spielen. Und du hast einfach ganz, ganz viele junge Spieler, die jetzt so peu à peu rangeführt werden sollen gerade. Und wenn man da zum Beispiel dann eben Jean-Matteo Bahoya als Beispiel nimmt, der reingekommen ist und auch ein Tor vorbereitet hat und so, das fruchtet jetzt so langsam. Aber es ist natürlich auch, und das darf man, finde ich, nicht vergessen, die Ergebnisse stimmen auch. Und wenn sowas stimmt, dann läuft es auch und dann ist es auch gut. Die Frage ist, was passiert, wenn es auf einmal nicht mehr läuft? Und wer sind dann die dann trotzdem sozusagen den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Im besten Fall läuft es einfach durchgehend gut, aber wir alle kennen auch die Eintracht. Von daher.
Genau, also man spielt jetzt also erstmal natürlich noch bei Beşiktaş und dann zu Hause Bayern, auswärts Leverkusen. Es kann sein, dass wir in 3 Wochen noch viel besser über Eintracht Frankfurt hätten sprechen können, weil man da 2-mal überrascht hat. Das wahrscheinlichere Szenario ist aber immer noch, egal wie stark die Eintracht ist, dass man da mit unentschieden Niederlage oder irgendwie so rausgeht und dann ist es völlig okay, da ist da nichts kaputt gegangen, aber der erste Hype, sage ich mal, ist ein bisschen abgeflogen.
Aber weißt du, warum es auch völlig okay ist? Weil du 4-2 gegen Kiel gewonnen hast und weil du nicht genau. sonst ja, 5-1 gegen Punkt. Die Bayern gewinnst und danach 2-0 in Kiel an einem Sonntag um 15:30 untergehst, ja. wo kein Mensch Lust drauf hat. Das ist auch der Unterschied. Du hast eben jetzt dir schon was aufgebaut, deswegen ist es auch okay. Im besten Fall gehst du jetzt vielleicht nicht mit 6-0 bei den Bayern baden, sondern nur mit 2-0, aber vom Prinzip her ist das dann okay, weil du hast dir die Punkte in diesen Spielen geholt, wo die Eintracht Fans oder Kenner noch weniger mit gerechnet haben.
Ja, genau, die Connoisseure, ja, die haben da schon. Ja. Mhm. Würdest du mir denn zustimmen, wenn ich sage, also der Kader wurde gut verstärkt und gut zusammengestellt, aber vor allem auch deshalb, weil er ein bisschen heterogener ist von den Spielertypen. Denn wenn ich mir mal so angucke, wen wir haben im Vergleich zur letzten Saison, da hatten wir sehr viele junge, talentierte Spieler, zum Teil auch Spieler, die auf so vielen Positionen spielen, dass sie gar keinen festen Platz hatten. Ebimbe ist da immer so das Beispiel, was man nennen kann. Aber jetzt gucke ich mir mal an, wer sonst noch so dazu gekommen ist. Also vom Spielertyp her. Mit Christensen, jemand, der extrem physisch ist. Kein Wunder, dass die Eintracht-Fans ihn so lieben und der auch schon, das ist jetzt die 6. Station für ihn schon, die Eintracht, er ist 27 Jahre alt. Dann mit Theat, jemanden, der sehr, sehr klug, elegant spielt, wahnsinnig gutes Stellungsspiel hat. Mit Igor Matanovic ist ein Leihrückkehrer jetzt mit dabei, der einfach wieder so der Klassiker, ja gut, flankt mal halt rein, der wird schon aus 3 Metern Höhe den jetzt ins Tor köpfen und es stimmt und gleichzeitig ist er aber auch gut im Pressing. Also was ich damit sagen will, ist, wenn ich jetzt auf diesen Kader gucke und ihn mit dem letzten Jahr vergleiche, habe ich den Eindruck, auch die Art der Spielertypen ist vielfältiger geworden. Siehst du das auch so?
Ja, und man hat halt eben auch die offensichtlichen Lücken, die letztes Jahr da waren und nicht geschlossen wurden, aus welchen Gründen auch immer, hat man auch zugemacht. Eben, wir hatten schon immer die Thematik auf rechts, dass ein Buter und ein Knauf da vielleicht also nicht ausreichen und nicht das mitbringen, was die Eintracht selber und auch die Fans für Ansprüche haben. Das Gleiche hast du eben auch auf links gehabt und so, dass auch dort die Qualität nicht komplett ausgereicht ist, weil eben auch zum Beispiel ein Kunku noch nicht so richtig, wenn man jetzt einen rausnehmen würde, finde ich zum Beispiel einer, der, wo man denkt, du kannst es eigentlich auch, aber immer noch, bei dem funktioniert es immer noch nicht so richtig. Da hast du jetzt eben diesen Theat geholt. Und ich finde, du hast eben auch Spieler geholt, die so super gut zur Eintracht passen. Das sind so, es sind für mich einfach, alle, die du aufgezählt hast, sind für mich so Eintracht-Spieler. Das kann man so, das klingt so blöd und für die Leute da draußen denken sich so, was will die denn schon wieder? Aber es hört wahrscheinlich eh nur die Leute, die sich auch für die Eintracht interessieren. Deswegen wissen sie, was ich meine. Aber ich finde, das sind so, die haben Bock darauf, bei der Eintracht zu spielen. Die gehen in diesem Team mit auf. Die führen aber auch dieses Team. Und die, ein Christensen hat sau Bock, irgendwie auf rechts irgendjemanden umzugrätschen. Fair natürlich. Und dann aber dafür auch von den Fans dafür gefeiert zu werden und diese Atmosphäre mitzunehmen. Und gerade stimmt die Symbiose zwischen Fans und Mannschaft wieder. Und das ist ganz, ganz elementar in Frankfurt.
Das heißt, wenn wir quasi so positiv über den Kader sprechen, dann müssen wir sagen, Markus Krösche, bester Mann?
ob jetzt bester Mann, weiß ich nicht, guter Mann.
Ja, nee, aber was, worauf ich damit, deswegen habe ich es auch so überspitzt formuliert, es gab viele Zweifel, als er zur Eintracht Frankfurt kam und so ganz wurden die nie ausgeräumt, zum Teil eben auch, weil Last Minute dann doch Mühe nie abgegeben und keinen Ersatz geholt, damit so die Hinrunde ein bisschen hergeschenkt, zum Teil auch, weil man das Gefühl hat, es kommt nur noch ein Spielertyp, nämlich jung, entwicklungsfähig, häufig französischsprachig. Es scheint sich ja schon jetzt ein bisschen auch seine, das Ergebnis seiner Arbeit hat sich ja auch verändert, nicht nur seine Wahrnehmung, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, aber es ist halt schon auch so, dass die Eintracht einfach junge Spieler ausbildet und sie gut weiterverkauft. Und das ist eine Qualität, die musst du auch erstmal haben. Und ich meine, guck dir jetzt zum Beispiel den VfB Stuttgart im Vergleich an, der jetzt auch gerade sozusagen auf dem Niveau ist mit Champions League und mischt da oben mit und so, jetzt auch besser als die Eintracht und so. Aber die haben zum Beispiel dann, die verpflichten halt für sehr viel Geld, und ich verstehe das auch, aber die verpflichten halt zum Beispiel für sehr viel Geld dann einen Undav oder einen Demirovic, wo ich finde, da kann danach nicht mehr viel kommen. Es ist auch ein Weg, den du wählen kannst, aber die Eintracht holt halt schon ganz früh in Ekitike, wo du weißt, da kommt, wie lange er dann auch immer spielen mag, ne, bei der Eintracht, aber da kommt, wenn nichts Schlimmes ihm passiert, sehr viel Geld wieder bei rum, die du dann in den nächsten investieren kannst. Und Kolomyani, wir sind alle geschädigt, ja, aber auch das ist wirtschaftlich vertretbar gewesen, ich meine, du hast 95 Millionen plus bekommen für einen Spieler, der eine Saison bei der Eintracht war und ein paar Törchen in der Bundesliga geschossen hat, ne? Also,
und der auch weg wollte. Also ist jetzt nicht so.
Genau, ganz unabhängig davon, der ganz dringend weg wollte. Warum, damit er bei PSG nicht spielt. Herzlichen Glückwunsch. Aber anyhow, ich glaube, dass das schon auch ein Weg ist und dass man aber gleichzeitig auch sieht und Spielern auch eine Chance gibt, sich weiterzuentwickeln. Du hast Matanovic angesprochen. Matanovic ist schon länger bei der Eintracht. Sie haben gesagt, wir brauchen den, aber sie haben trotzdem nicht letzte Saison gesagt, okay, wir holen ihn jetzt schon. Gut, wahrscheinlich ging es auch nicht wegen den Verträgen, aber wir holen ihn jetzt schon aus der zweiten Liga, weil wir brauchen so einen, sondern der soll da bleiben. Wir nehmen das jetzt gerade in Kauf. Das finden nicht alle gut. Und du wusstest, dass du einen Ekitike holst in einem Zustand, wo der hat noch nicht mal mit PSG trainiert. Und trotzdem hast du den geholt. Natürlich kann der nicht funktionieren im ersten halben Jahr. Also wäre ein Wunder gewesen, wenn es geklappt hätte. Ja, dafür hat er schon hier und da gezeigt gehabt, was er konnte. Dann hast du Matanovic jetzt wieder zurückgeholt, weil du jetzt gesagt hast, okay, jetzt ist er an einem Punkt, wo er dem Team wirklich helfen kann und wo er das ist, was wir brauchen. Und dafür müssen wir niemanden einkaufen als diesen Zielstürmer, Stoßstürmer, wie auch immer du es nennst. Und du hast auf einmal von einem, wir haben keinen Stürmer außer Omar Marmoush, hast du jetzt auf einmal drei Stürmer.
Können gar nicht alle gleichzeitig spielen.
Genau. Die, wie hat es Gazellenbüffelherde, hat es Dino Topmöller bezeichnet, an Anlehnung an die Büffelherde von früher. Haller, Rebic, Jovic, für Leute, die es nicht wissen. und das macht es variabel. Und das ist genauso das, wie du sagst. Und ja, wenn wir dann bei Krösche sind, ich finde, er macht einen sehr, sehr guten Job. Und ich finde, dass wir da auch immer zu wenig Einblicke haben, weil man natürlich auch nur das mitbekommt, was sozusagen nach außen gestreut wird oder hinter den Kulissen man hier und da mitbekommt oder mitbekommen soll vielleicht auch. Und wenn wir jetzt als Beispiel die Kouliarakis-Nummer nehmen, also Pacho, ne, musst du ja auch überlegen, Pacho wurde geholt, kannte keiner, hat wenig Geld gekostet, spielt eine Saison komplett durch bei der Eintracht und geht dann für, ich glaube, 30 oder 40 Millionen wird er verkauft. Das ist irre. Also es ist wirklich crazy. Und es war so, ja, muss er machen, müssen wir machen, ist okay, ciao. So es war ja okay, was willst du dazu machen bei dem Geld? Und so musst du eine Entwicklung nehmen, aber gleichzeitig brauchst du halt die Säulen und daran arbeitet die Eintracht immer. Nimm dir einen Tuta eben, der ist nicht gegangen. Der ist jetzt die Säule, auch eine von den Säulen von der Eintracht. Du wirst immer Spieler haben, die gehen und wir wissen auch, dass ein Omar Marmoush nicht mehr allzu lange bei der Eintracht spielen wird. Hm. Auch wenn er es jetzt gerade cool findet. Aber er hat es jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Was auch was zeigt. Mhm. Und Pacho ist gegangen, die Eintracht wollte, so sagt man, Kouliarakis unbedingt haben. Schon ganz lange, es gab es glaube ich schon vor einem Dreivierteljahr oder sowas, die Gerüchte darum, dass die Eintracht den beobachtet und alles und man war sich schon einig. Und im letzten Moment hat er sich umentschieden für Wolfsburg. Und was macht die Eintracht? hat aber jemanden, oder Markus Krösche, hat mit Theat jemanden in der Hinterhand, den er holt, ausgeliehen, man kann ihn kaufen, wenn man möchte man, und der funktioniert sofort. Mhm. Und das ist schon gut einfach, weil die Spieler, es ist durchdacht, was da für Spieler kommen. Und es ist aber halt auch nicht immer, und das will man natürlich auch wenig hören, aber es ist natürlich auch nicht immer schon direkt funktionsfähig.
Mhm. Ja, ja, ja.
Sondern sowas braucht auch Zeit. Guck mal, wir haben zum Beispiel, hat die Eintracht Can Uzun geholt. Mhm. Den wollten, glaube ich, gefühlt alle haben. Die Eintracht hat ihn bekommen, der hat noch nicht einmal gespielt oder für 5 Minuten oder 10 Minuten jetzt zuletzt. Der ist super ungeduldig und der will unbedingt spielen, aber der braucht auch seine Zeit und er wird seine Momente bekommen. Und es kann natürlich auch ein Talent sein, was nicht funktioniert bei der Eintracht, aber theoretisch ist es, finde ich, ein guter Weg, jemanden so ranzuführen, auch wenn der natürlich für sich selber andere Pläne hat, wie schnell es geht. Aber ich glaube, es ist sehr harmonisch und sehr durchdacht eben, aber nicht immer, wie letzte Saison gemerkt haben, für ad hoc. Mhm.
Und ich finde, es gibt noch 2 weitere Gedanken dazu rund um diese Personalie Markus Krösche. Und das sind erstmal nur Gedanken, da würde mich interessieren, was du dazu sagst. Das eine ist, wir sprechen ja über einen Verein, der Ben Manga abgegeben hat, oder also Ben Manga ist nicht mehr bei Eintracht Frankfurt. Und damals, als dann Krösche versus Ben Manga, ich stelle das jetzt mal so nebeneinander, da hieß es, das seien auch unterschiedliche Stile. Der eine viel mehr datenbankbasiert und erst dann geht man ins Spiel angucken und der andere eben noch eher klassischere Schule. Jedes Spiel muss persönlich beobachtet werden, Statistiken sind erstmal nicht so wichtig. Und es wurde ein Widerspruch oder ein Gegensatz zwischen diesen beiden Polen fast schon konstruiert, wo man ja jetzt dann fast sagen kann, also zum einen sind ja Großteil der Scouting-Abteilung ist ja gleich geblieben. Grüße an Sebastian Frank, den hat man ja auch mal hier im Tribünengespräch mit dabei, zu Wolfgang Frank logischerweise. Kann man vielleicht auch sagen, geht beides und vielleicht ist dann auch die Art und Weise, wie man gute Spiele findet, nicht so entscheidend, wie dass man gute Spiele findet. Das ist der eine Gedanke, den ich dazu habe. Und der andere ist eben genau dieses darunterliegende Team. Also Ben Manga baut sich jetzt bei Schalke 04 so komplett sein eigenes Ding, haben wir erst neulich in der Ligatour drüber gesprochen. Und was man aber vielleicht immer so ein bisschen unterschätzt oder zu wenig wertschätzt letztlich in der Diskussion ist, nur weil der führende Kopf einer Abteilung wechselt, geht ja nicht die ganze Abteilung. Und da sind ja immer einfach noch offenbar fähige Leute am Werk, denn ansonsten würde die Eintracht das jetzt nicht über so viele Jahre im Schnitt einfach doch sehr gut hinbekommen, sich sehr gute Spieler zu holen. Was denkst du dazu?
Ja, also man muss sagen, dass auch Ben Manga sehr, sehr gute Spieler geholt hat bei der Eintracht.
Klar. Ne?
Also das wollte ich noch einmal herausstellen. Ich glaube, dass da die Streitigkeit auch ein bisschen noch, was Macht angeht, noch war, unabhängig von dem unterschiedlichen Spielstil, wollte ich schon sagen, aber es ist dann ein Scout-Stil. Und das Team dahinter ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Also das darf man nicht vergessen. Und dann muss man sich, und ich verstehe das auch, muss man sich eins aufbauen, mit dem man vertraut und mit dem man arbeiten kann. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen kurz gegriffen, so Markus Krösche arbeitet nur mit Statistiken, um sich Spieler anzuschauen, weißt du? Der wird sich Spieler schon auch anschauen. Nur halt ist der Ersteindruck wahrscheinlich ein anderer und ein anderer Fokus. Und ehrlicherweise geben ihm die Transfers recht. Also was willst du sagen? Es ist einfach jetzt auf lange Sicht sehr, sehr gut gemacht von der Eintracht. Und natürlich gibt es immer jemanden, der nicht funktioniert. Aber die Quote ist hoch. Und auch da ist natürlich auch der Wiederverkaufswert beziehungsweise der Geldbringungswert ist gerade sehr hoch. Und das muss man nicht mögen, weil man sagt, okay, die sind alle so schnell weg und wo ist hier die Identität? Ich finde aber trotzdem hast du eben diese Basis an Spielern, die du eben jetzt auch schon gesagt hast und zum Beispiel auch Mo Dahoud. Er kann auch ein Spieler sein, der diese Basis über eine Zeit lang ist für die nächsten 4 Jahre, wenn er funktioniert oder sowas, ne? Das kann auch eine Basis sein, um die sich dann herum wieder weitere Spieler bilden. Und du hast Mario Götze spielt bei Eintracht Frankfurt, bei aller Liebe, ne? Hättest du das jemandem vor 4 Jahren gesagt, hätte er gesagt, ja, ne, genau.
Vor allem weitgehend verletzungsfrei. Das war doch das, was wir alle gesagt haben, als er damals zu Eintracht kam, auch hoffentlich wird er mal verschont von Verletzungen. Man muss sagen, ja, eigentlich schon ganz gut.
Genau, und er ist halt einfach, er ist eine Säule bei Eintracht Frankfurt und das ist was und drumherum hast du halt eben dann den Chaibi, der um ihn wirbelt oder sowas. Und ich meine auch ein Marmouche, ne, der ist 25, der ist aber auch schon eher erfahrener, weil er so viel Bundesliga-Erfahrung gemacht hat und die helfen sich gegenseitig. Und ich finde die Arbeit von Markus Grösche, um das kurz zu schließen, sehr gut, weil es ist einfach eben, ich finde, es ist durchdacht und es sind eben die verschiedenen Ebenen, die man beachten muss. Es ist einmal das Teamgefüge und klar gibt es auch hier noch Lücken, wo man sich vielleicht noch was gewünscht hat, aber man muss eben auch, es hilft ja auch nicht immer, wenn du junge Spieler holst und dann immer noch einen Erfahrenen, der schon was kann, davor setzt, weil dann kann der Junge auch irgendwann nicht mehr spielen. Und ja. Das funktioniert, glaube ich, gerade ganz gut. Aber es ist natürlich auch, wir können auch in 6 Monaten reden und sagen, das ist scheiße oder sowas, wenn es nicht mehr läuft. Aber ich mag die Mannschaft gerade, wie sie zusammengestellt ist. Und letztes Jahr hatte ich das nicht.
Ja, also es war letztes Jahr schon einer der spannendsten Kader der Liga, aber eben halt noch mit klaren Füllstellen, die noch aufgefüllt werden mussten. Und in dieser Saison ist es, ich denke, der interessanteste Kader der Liga, einfach von dem, dass man quasi sich fragt, wie werden diese Spieler in 4, 5 Jahren spielen, vielleicht gemeinsam mit Leipzig dann tatsächlich, und aber ohne so klare Planstellen, die noch offen sind, sondern im Gegenteil ist es eher so, wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen und haben Nathaniel Brown noch gar nicht erwähnt. Wäre der vor 2 Jahren zur Eintracht gekommen, alleine als Linksverteidiger, dann hätten wir gesagt, Mensch, das ist, endlich haben sie ihren Linksverteidiger. Aber über den redet man gar nicht, weil man braucht ihn gerade gar nicht. Kann natürlich alles auch noch negativ zum Thema werden, aber das wissen ja auch alle, die den Rasenfunk hören, da braucht man jetzt ja nichts herbeireden. Aber was ich auch noch interessant finde, ist, also zum einen eben dieser durchgängige Transfererfolg, eben unabhängig von Manga oder Krösche oder wie auch immer der Stil des einen und des anderen ist. Und das andere Bemerkenswerte ist ja dann aber doch die Personalie Dino Toppmöller. Denn nicht nur rund im Umfeld des Vereins war es unruhig, sondern es schien ja auch wirklich so gewesen zu sein, dass man nach der Saison sich ergebnisoffen hingesetzt hat und analysiert hat und eines der Ergebnisse hätte eventuell auch sein können, okay, wir beenden jetzt hier an dieser Stelle die Zusammenarbeit. Das hat man jetzt aber eben nicht getan. Und Dino Toppmöller und Markus Grösche, die begegnen sich auch dahingehend auf annähernd Augenhöhe, weil Markus Grösche ja auch einen Fußballlehrer gemacht hat. Also hier sprechen quasi 2 Trainer auch in Trainersprache miteinander. Macht denn Dino Toppmöller in dieser Saison etwas anders im Vergleich zur letzten?
Also ich glaube, es ist ein bisschen vielschichtiger. Also erstens muss man sagen, hätte Grösche Toppmöller entlassen, wäre das auch ein Eingeständnis seiner Fehler gewesen. Das wäre das sozusagen, es war auch der innere Konflikt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Dann müssen die auch insgesamt mit den anderen Führungskräften gesprochen haben. Und man darf ja nicht vergessen, es ist Dino Toppmöllers erste Saison als Trainer, als Cheftrainer in der Bundesliga gewesen. Das ist schon auch nochmal was anderes. Und dann ist die Eintracht dafür jetzt auch kein leichter Verein, weil eben was gefordert wird. Du kommst in ein Konstrukt rein, wo du Leistung bringst, wo zuletzt wahnsinnig große Erfolge gefeiert sind, wo dieser Druck von den Fans, von dieser Leidenschaft, dieser Art und Weise, wie der Fußball gespielt werden soll, damit er die Leute mitreißt, das ist schwierig, das direkt umzusetzen. Und das merkst du dann eben auch, dass es halt dann, wenn halt diese Spielweise nicht stimmt. Und ich meine, so viel, sie haben halt nicht so gut gespielt und sie haben halt diese Spielweise, dieses, wir wollen es unbedingt nicht gezeigt. Aber es ist natürlich auch wieder sehr, sehr, sehr weicher Faktor eigentlich. Und das gilt aber genauso auch für Toppmöller, dass der eben auch nicht so richtig in der Kommunikation nicht so gut ankam, weil er so sehr, so wie der Spielstil der Eintracht quasi war, so sich auch so auch kommuniziert hat. Und das ist jetzt schon besser geworden. Also der ist jetzt schon deutlich kommunikativer geworden und sagt auch direkt Dinge. Und ich finde, man merkt ihm auch an, dass ihm das gut getan hat, dass er dieses Vertrauen bekommen hat. Und dass er daran sozusagen, dass er nicht auch noch an sich zweifeln muss gerade. Und ich glaube, der ist schon jemand, der das Spiel schon sehr gut verstanden hat und seine eigene Taktik hat. Und jetzt hat er aber auch einen Kader, mit dem er das eben auch umsetzen kann, weil das ist natürlich, wir kommen immer von dem einen wieder zum anderen Thema, aber was ich dann eben auch noch zu davor sagen wollte, er hat jetzt auch eine Bank, ne? Also, die hatten wir letzte Saison, hatte die Eintracht keine Bank. Also, da habe ich auf die Bank manchmal geguckt und dachte mir so, na gut, dann vielleicht auch ohne Wechsel, so. Und er hat jetzt aber, jetzt muss er auswählen, und ich glaube, er ist ein sehr, sehr kommunikativer Trainer auch mit den Spielern, dass er da sehr viele Gespräche auch führt. Also bestes Beispiel Dina Ebimbe, der war ja auch kurz weg, fast weg im Sommer, der soll sehr unzufrieden gewesen sein, weil er nicht so viel spielt. Du hast es ja auch angesprochen, mit auf allen Positionen mal ein bisschen und so. Und Dino Topmöller hat sich so viel Zeit mit dem genommen und mit dem Gespräche geführt und den auch mental versucht wieder aufzubauen, sodass er jetzt auch wieder gespielt hat, auch es nicht schlecht gemacht hat. So, ich glaube, dass man Dino Topmöller einfach Zeit geben musste, und die hat er jetzt bekommen und das merkt man ihm an. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dir zu weich ist, aber
ich glaube, das ist genau der Kern der Sache, zumindest von außen. Genau wissen können wir beide es jetzt nicht, weil er hat ja auch deshalb Zeit bekommen, weil er Verstärkung im Trainerteam bekommen hat. Also Xaver Sembroth ist mit dazugekommen als Co-Trainer, der war früher schon mit Dino Topmöller Assistent unter Julian Nagelsmann bei RB Leipzig. Ja. Und Fieser ist gekommen, der war schon mal früher bei der Jugend der SGE, ist aus dem Trainerteam von Letsch aus Bochum gekommen. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit, wo ich das gehört habe. Ich bilde mir ein, dass Dino Topmöller das selbst irgendwo gesagt hat, in einem Podcast, in einer Pressekonferenz. Aber ich bilde mir ein, dass er gesagt hat, dass er zu viele Dinge selbst erledigen wollte in seiner ersten Saison. Dass er das Gefühl hatte, für alles selbst zuständig zu sein und auch dafür jetzt diese Verstärkung bekommen hat. Und das ist ja dann eben auch gewonnene Zeit, die er dann zum Beispiel eben in Gespräche mit Ebimbe stecken kann.
Ja, genau. Und das ist ja genau das, was wir auch schon vorhin beim Team von Krösche gesagt hat, ne? Also was macht der Cheftrainer noch selber und was gibt der ab und wo kann er besser auch einfach nur zuschauen, und das Training wird eben von anderen Leuten geleitet und er kann beobachten und sich seine Gedanken machen und sich danach zusammensetzen, eben mit diesen Neuverpflichtungen, die du jetzt angesprochen hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir hatten zum Beispiel vergangene Saison immer das Standardthema bei der Eintracht, ne? Und dann hat Dino Topmöller hat immer gesagt, ja, also wir trainieren Standards und so, und jeder hat sich gefragt, naja gut, also really? Auch das ist eben besser geworden, und das sind so kleine Rädchen, die ineinander greifen, die aber auch da, ne, er war das erste Mal Cheftrainer in der Bundesliga, und auch da muss er sich erstmal überlegen, was mache ich denn eigentlich selber und was gebe ich ab, und ohne dass ich meine Macht in Frage stelle, in Anführungszeichen. Weil auch das musst du ja auch erstmal hinbekommen, dass du trotzdem noch der mächtigste Mann auf dem Platz bist. Und wenn er sich da jetzt eben, wenn sie sich jetzt dort so ein Team zusammengestellt hat, dann hilft es ihm, glaube ich, total, weil er den Leuten vertraut und mit denen so arbeiten kann, wie er möchte, und eben auch weiß, dass er was abgeben kann.
Und ich finde eben, dass es zweierlei zeigt. Das eine eben, dass bei ihm ganz offensichtlich diese Erkenntnis gereift ist, dass das ein notwendiger Schritt wäre. Und das andere aber, dass der Verein ihn dabei auch unterstützt. Denn ich meine, wir beide nehmen hier gerade aus München heraus auf. Es gab hier schon Münchner Trainer, die sich einen Standardtrainer verpflichten wollten, wo ihnen gesagt wurde, haben wir kein Geld für beim FC Bayern. Also das muss gar nicht immer so sein, dass man diese Mittel bekommt. Und gleichzeitig scheint es ein Faktor zumindest gewesen zu sein, der eben dazu führt, sich jetzt konzentrieren zu können. Und ich habe neulich einen Ausschnitt gesehen von Jürgen Klopp, der war bei Trainer im Kopf, heißt glaube ich der Podcast. Ich habe es bei YouTube gesehen. Und da hat er darüber geredet, dass er, als er bei Mainz 05 damals angetreten ist, haben sie alles zu dritt gemacht. Und er meinte am Schluss, als er jetzt bei Liverpool war, er konnte es gar nicht mehr genau sagen, er meinte so ungefähr 15 Leute. Und sein Argument war, natürlich bin ich nicht ein besserer Athletiktrainer als mein Athletiktrainer. Deswegen, wenn der Athletiktraining macht, dann lasse ich den machen. Aber ich bin der, der alle Entscheidungen treffen muss und der quasi mit allen gleichberechtigt sprechen können muss. Ich muss dem nicht sagen, wie er seinen Job zu machen hat, aber ich muss auf Augenhöhe mit allen kommunizieren und dann muss ich alle Entscheidungen treffen. Und das zeigt halt auch, wie heutzutage der Trainerberuf funktioniert. Und es scheint mir so zu sein, dass Dino Topmöller das vielleicht auch in der letzten Saison manchmal auf die harte Tour gelernt hat, weil er zu viel dann doch selber machen wollte.
Ja, und gleichzeitig ist es natürlich ein schmaler Grat. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, nach dem Eintracht-Spiel gegen Gladbach, habe ich mir die Pressekonferenz angeschaut und da saß Seoane, der Gladbach-Trainer, auch und wurde dann nach seinem Torhüter gefragt, glaube ich. Und da meinte er so, naja, also ich kann es nicht so richtig einschätzen, da muss ich dann die Experten fragen. Und da dachte ich mir dann aber wiederum so, also das ist jetzt auch nichts, was du ist jetzt auch nichts, was du auf einer Pressekonferenz A so sagen solltest oder B halt auch über so eine wichtige Rolle sagen solltest. Und ich glaube zum Beispiel, das würde eben dem Dino Toppmöller nicht passieren, weil auch da gibt es natürlich den Torwarttrainer, aber der Eintracht-Cheftrainer weiß trotzdem, was das Torhüterspiel ausmacht. Und das war jetzt zuletzt auch nicht unwichtig bei der Eintracht. Von daher hängt das dann auch trotzdem mit eben dem gemeinsamen Wissen dann auch zusammen. Und da holt er sich, glaube ich, dann schon eben die Sachen ein, ist aber trotzdem immer stets informiert über alle Rollen.
Also ich bin wirklich sehr gespannt, wie das mit Dino Toppmöller weitergeht. Total interessante Dynamik der Eintracht, wohl wissend, dass es auch wieder in der andere Richtung gehen kann. Ich meine, hat man ja zum Beispiel gegen Viktoria Pilsen gesehen. Das schien ein sicheres 3-1 Spiel gewesen zu sein und dann zack, bam, bam, steht's 3-3 und also das
kann. Ja, die Ergebnisse täuschen halt hier drüber hinweg und solche Spiele gibt's auch, aber auch da, finde ich, wurde bisher an den richtigen Hebeln angesetzt und das Richtige dann auch gesagt. Auch nach dem Gladbach-Spiel haben sie gesagt, ja, das Ergebnis war schön, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir dort eben 25 Minuten richtig bescheiden gespielt haben und dass das Spiel da sehr gut kippen kann und das ist das, woran wir arbeiten müssen. Und ich glaube, das ist eben, du wirst ja jetzt nicht durchgehend gewinnen. Die Frage ist, wie gehst du mit Rückschlägen und Niederlagen um? Und
oder mit Ballbesitz.
Jetzt gab es noch nicht so viele, aber trotzdem kann auch das passieren. Und das Pilsenspiel hat es ganz gut gezeigt, dass die Eintracht aber nicht, dass die nicht vergessen darf, dass sie sich nicht irgendwie zu sicher auch in dem Ganzen ist, weil es klappt halt dann, es kann halt dann auch mal schief gehen in die andere Richtung.
Und gleichzeitig hat man da auch gesehen, Kauas Santos erst tolles Spiel gemacht gegen Gladbach, aber halt auch hier junger Spieler. Bei jungen Spielern werden noch mehr Fehler passieren als bei erfahreneren Spielern. Das muss man dann aushalten, wenn man das möchte.
Bei der Torhüterposition ist es natürlich noch umso präsenter einfach, weil der halt alleine sozusagen spielt und klar hilft ihm die Abwehr, aber da fällt es halt solche Fehler mehr auf, als wenn du irgendwie deinen Gegenspieler dich stehen lässt oder dann. Ja, aber so, ich glaube, dass der sehr gut ist und ich glaube auch, dass die Eintracht mit dem sehr viel Spaß haben wird, aber er braucht halt auch Erfahrung und auch da Bundesliga-Erfahrung. Das kriegt er halt nur durch solche Spiele und deswegen ist das, finde ich, auch ganz gut, auch wenn ich ihm natürlich keine Verletzungen wünsche, aber dass Trapp jetzt gerade mal ausgefallen ist, weil jetzt eben er auch schon seine ersten Spiele hat, weil Trapp zuletzt häufiger sich verletzt hat oder verletzt war und ausgefallen ist und es gut ist, wenn man jemanden hat, auf den man dann auch in Zukunft baut und nicht immer so klassische zweite Torhüter, finde ich, die Jens Kral oder sowas heißen.
Und ich persönlich glaube auch, dass die nächsten Spiele, die die Eintracht jetzt hat, dass das der SGE sehr entgegenkommt. Zu Hause gegen Bayern, es wird eigentlich nichts erwartet, aber alles ist drin. Auswärts in Leverkusen, es wird wieder nichts erwartet. Und gerade in Leverkusen ist die Bilanz von Eintracht Frankfurt, also da erwarten die Fans noch weniger als quasi die bundesweite Öffentlichkeit. Aber genau in solchen Spielen kann man, glaube ich, auch gerade mit dem Spielstil, den Dino Toppmöller gerade umsetzt, eben Umschaltfußball und so weiter, wir haben es vorhin besprochen, das könnte wirklich gut funktionieren. Und dann schauen wir einfach, wo die Eintracht rauskommt.
Ja, es gibt hier halt Räume, es macht Spaß und ich glaube, es ist jetzt gerade, freut sich jeder, dass man das Gefühl hat, man geht in so ein Spiel rein und man trifft sich so halb auf Augenhöhe, zumindest was das angeht. Und was dann bei rumkommt, also ich glaube, bei der Eintracht freut man sich gerade einfach, dass man sich wieder auf Spiele freut, egal gegen wen es ist und nicht so denkt, buff.
Ja, das
wieder,
stimmt.
So, das ist, glaube ich, einfach ein Punkt, dass man wieder Lust hat, die Mannschaft zu sehen und vielleicht wird es nach 20 Minuten schon vorbei sein gegen die Bayern, man hat dann keine Lust mehr, aber man weiß es eben nicht und das ist das, was gerade wieder ausmacht, dass es wieder Spaß macht, der Eintracht zuzuschauen und das ist ja egal, ob es jetzt wirklich Eintracht-Fans sind oder Leute, die es nicht mit der Eintracht haben.
Also dadurch, dass ich ja immer zwei Spiele gleichzeitig sehe, muss ich ja immer entscheiden, welches Spiel lege ich wohin und in der Regel ist es so, auf dem kleineren Bildschirm laufen Spiele von Teams, wo weniger passiert und auf dem großen Bildschirm, da darf es gerne knallen. Aber du kannst nicht quasi links unten Leverkusen und rechts oben Stuttgart, das funktioniert nicht. Ich habe es ausprobiert, funktioniert nicht.
für sie getestet.
Es wird dich nicht überraschen zu hören, glaube ich. Letztes Jahr die Eintracht ganz oft links unten. Wirklich auch irgendwie, wenn ich dann nachts die Spiele geguckt habe, ich time das dann auch so, dass ich quasi weiß, okay, Konzentration lässt nach, aber ist nicht so schlimm, weil die Eintracht verändert nicht so viel. Ihr dürft hier links unten nochmal und dann rechts oben geht's ab. Diese Saison habe ich sehr früh gemerkt, nein, 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 das wird nicht mehr funktionieren. Da sind jetzt andere Kandidaten nach links gewechselt. Aber apropos Kandidaten, das ist noch ein letztes Thema, was ich gerne kurz mit dir besprechen wollen würde. Denn wir hatten ja in der letzten Saison auch das Ende des Präsidenten, Peter Fischer, bei der SGE. Und das war ja ein sehr großes, sehr groß diskutiert auch. Was macht eigentlich Matthias Beck, sein Nachfolger? Welchen Eindruck macht er auf dich bisher?
Der taucht tatsächlich nicht auf. Also,
okay, also geht es nicht nur mir so?
Nee, der ist sehr, sehr zurückhaltend. Also jetzt die Woche ist er mal aufgetaucht bei so einem Journalistentreffen oder bei einem Zusammenkommen in der Commerzbank, Deutsche Bank. Ich wollte nicht Waldstadion sagen. Ja. im Bankstadion. Suchen Sie sich eine aus. Hat dort ein bisschen gesprochen, aber ansonsten ist der im Vergleich zu seinem Vorgänger sehr, sehr wenig präsent. Und das ist eigentlich auch mal ganz erfrischend, weil der arbeitet wohl im Hintergrund und legt gerade auch sehr viel Wert auch auf den Verein und auf die anderen Abteilungen und gar nicht so sehr den Fußball, weil der hat sich sehr zum Herzen genommen bei seiner Kandidatur auch, dass er sich mit den Sportstätten für die anderen Sportarten eben beschäftigt und ist da an der Schwimmhalle und so mit beschäftigt. Und jetzt das Neueste ist, dass sie dann im Aufsichtsrat jemanden wählen müssen, weil der Frankenbach, der Finanzvorstand, gegangen ist oder geht. Und da brauchen sie jetzt einen Ersatz. Und ansonsten ist er wirklich sehr, sehr unauffällig, was aber jetzt ja nichts Schlechtes ist. Also man bekommt von dem nicht so besonders viel mit. Der arbeitet eher so im Hintergrund. Aber Peter Fischer war halt auch sehr präsent, finde ich. Kann man so und so sehen. Aber von den Werten her hat sich nichts geändert. Nur der Ausdruck sozusagen, wie man zu den Werten steht, ist nicht mehr ganz so laut wie vorher.
Ja, und ich meine, es war ja sowieso klar, dass man so outspoken wie Peter Fischer willst du vielleicht auch gar nicht als Nachfolger sein, weil da kannst du nur schlechter dastehen als jemand, der eben sehr fannah formulieren konnte und auch eloquent war in dem Sinne, dass er eben einfach eine klar verständliche Rhetorik hat. Also da hattest du nicht den Eindruck, wie es manchmal zum Beispiel bei Axel Hellmann ist, dass der vergessen hat, dass er jetzt gerade nicht im Meeting mit irgendwelchen Bankern sitzt, sondern jetzt sein Vokabular noch anpassen musste. Das war bei Peter Fischer eher anders.
Aber du hast ja eigentlich sozusagen mit Axel Hellmann jemanden, der eben diese Rolle auch schon eingenommen hat und da auch eben für den Fußballverein spricht. Und da braucht es, finde ich, auch gar nicht so sehr diesen Präsidenten gerade in der Stimmung, weil Axel Hellmann ist da ja und dann auch Markus Krösche sind ja viel näher dran an dem Fußballverein. Und ich finde es gut, wenn du einen Präsidenten hast von einem e.V., der sich halt dann eben auch e.V. beschäftigt Sachen, weil der Breitensport ist ja weiterhin auch sehr wichtig und die möchten ja auch, dass die Eintracht ein sehr, sehr großer Verein weiterhin bleibt und nicht eben nur vom Fußball, sondern eben auch, was die anderen Sportarten betrifft. Deswegen finde ich das in dem Fall gar nicht so schlimm, weil man ja jetzt nicht das Gefühl hat, da ist irgendwie ein Machtvakuum oder irgendwie fehlt da jemand. Also wenn Peter Fischer gesprochen hat, dann war das immer gut und immer schlagzeilenwürdig und so. Und man hat sich gefreut, weil eben auch gerade das Fanherz durch diese Emotionalität angesprochen wurde. Aber es war jetzt auch nicht zwingend notwendig, dass man ihn gehört hat. So.
Ja, gut. Und den Namen von Matthias Beck, ich habe ihn nochmal in der Suchmaschine reingeworfen vor dieser Sendung. So wenig ist er aufgetaucht, dass ich mir nicht mal seinen Namen gemerkt hatte. Wobei es
ja, also ich meine, da gibt es ja auch Diskussionen, glaube ich, bei anderen Vereinen, ob Präsident überhaupt nötig und so. Ich finde, sehr nötig. Aber ich finde, wie gesagt, wenn es so bleibt und so unauffällig ist, dann ist das auch, auch gut so. Und ja.
Damit haben wir eigentlich so ganz gut sportlichen und sonstigen Bereich umrissen bei der Eintracht. Abschließende Frage, sind denn all die Unstimmigkeiten, die es so gab, Und die ja auch nicht von jetzt auf gleich weg sind. Ich meine, wir haben ja auch irgendwie die berühmte Weinbar, die eingeführt wurde und deswegen haben Dauerkarteninhaber ihre Karten verloren. Umwälzung im Stadion, ja auch eine andere Zusammensetzung des Publikums. Also viele Themen, auch wie die Ultras sich nicht positioniert haben zum Investoren, die in der letzten Saison und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht, wir haben das alles in den letzten Schwerpunkten immer wieder angesprochen. Hast du den Eindruck, da hat sich ganz viel davon jetzt aufgelöst, vielleicht auch so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst? Oder kriegen wir das einfach alles nicht mit, weil halt die Eintracht-Tabellenzweiter ist und sehr erfolgreich spielt gerade?
Eher Zweiteres ist mein Eindruck, dass es gerade eben, dass gerade mal kurz das Sportliche im Fokus steht und sozusagen medial präsent ist und im Hintergrund läuft es aber auch immer noch. Also das, man darf aber auch, und ich finde, das ist immer so ein bisschen, das wird dann auch vergessen und ich verstehe da auch viele von den, ich nenne sie jetzt alten Fans, du hast einfach auch eine Veränderung in dem Verein durch den Erfolg. Du hast einfach, du bist auf einmal nicht mehr Eintracht Frankfurt und es interessiert genau die Leute in der Region, sondern du bist jetzt auf einmal Eintracht Frankfurt, die haben die Europa League gewonnen, den DFB-Pokalsieger, die holen Spieler, die du für 95 Millionen verkaufst. So, das ist einfach eine ganz, ganz andere Wahrnehmung, nicht nur national, sondern auch international. Und das verändert einfach so einen Verein. Und ich meine, wir hier in München kennen es ja am besten, was das bedeutet, mit einem Verein, der sozusagen ja nochmal tausendmal mehr medial präsent und aber auch eine Attraktion ist. Und das ist, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Fans sind beim FC Bayern wirklich sozusagen im Stadion dann auch wirklich Fans sind und nicht zugereiste Touris oder sonst irgendwas. Und das verändert diesen Verein und das verändert jetzt gerade halt auch Eintracht Frankfurt. Und das ist natürlich was du weiter, was dich weiter beschäftigen wird auch, weil es eben nicht mehr dieses ist, du stehst mit denselben 5 Leuten in deinem Umkreis da, sondern da sind halt dann noch 10 andere, die du noch nie gesehen hast und die du auch danach nie wieder sehen wirst. Das bleibt leider auch. Und es ist halt immer, es gibt halt Erfolgsfans, genauso wie ein Spiel gegen Kiel, wenn es gerade mal scheiße läuft, blöd gesagt, da ist halt nicht komplett voll, während gegen Bayern auf einmal alle wieder die Eintracht sehen wollen oder die Bayern dann in dem Fall. Und da muss man auch ein bisschen gucken, wie der Verein damit umgeht. Und der Verein hat da jetzt gerade nicht unbedingt mit rumgekleckert, was das angeht, eben durch diese Logen und das Ganze, weil das dann eben, wir haben vorher gesagt, dass der Verein viel macht, was richtig ist, was auch die DNA von Eintracht Frankfurt entspricht. Aber da ist es halt dann zu sehr sozusagen Geld getrieben oder finanzieller Fokus. Und das musst du bestimmt in gewissen Kreisen machen, aber du musst es halt anders machen, als sie es gemacht haben und auch anders kommunizieren. Und da haben sie sich auf jeden Fall keinen Gefallen mitgetan. Und jetzt geht es darum, wie sie es dann jetzt wieder hinkriegen. Und auch da hat dann beim Präsidenten, da hatte sich zum Beispiel der Beck zu geäußert und hat gesagt, ja, okay, da müssen wir nochmal sprechen wegen der Loge und das, da führen wir noch Gespräche und so. Und gleichzeitig ist es halt jetzt dieser schmale Grat zwischen, naja, wie kriegen wir beim meisten Geld von eben den Zuschauern und gleichzeitig aber auch brauchen wir aber halt auch die, ich sag jetzt mal 25.000, die eine Dauerkarte haben, die halt aber die Dauerkarte auch schon seit 10 Jahren haben, dass die auch kommen, wenn wir nächstes Jahr, blöd gesagt, zweite Liga spielen.
Ja, ja, diese Wachstumsschmerzen, die man einfach hat im sportlichen Erfolg. Sie gehören mit dazu. Aber das heißt für alle diejenigen da draußen, die jetzt sagen, Mensch, das war mir viel zu positiv. Keine Sorge, das wird auch wieder anders werden. Die Erfahrung zeigt es uns. Aber es ist ja schön, dass man mal so über die Eintracht sprechen kann. Und ich finde eben gerade alles, was wir rund um Kader und Sportliches, was du da nochmal erklärt hast, es ist einfach eine bemerkenswerte Entwicklung und zeigt, manchmal braucht es Zeit, kluge Verstärkung und sicherlich auch ein bisschen Glück, das wollen wir jetzt auch nicht komplett unter den Tisch fallen lassen, hätte auch anders laufen können, aber definitiv die Eintracht, eines der Teams der ersten Spieltage und das ist ja schon mal schön. Alice, das war sehr schön, dich mal wieder im Rasenfunk mit dabei gehabt zu haben.
War sehr schön.
Schick mir bitte weiter bei jedem Assist, bei jedem Tor von Omar Marmoush. Ganz so schlimm ist es nicht, aber du darfst sehr gerne, du hast ja völlig recht, ich lag daneben, ich gebe es ja zu. Er war aber meiner Meinung nach auch ein anderer Spieler, hat viel mehr auf dem Flügel noch gespielt und hat schlechtere Entscheidungen getroffen, viel, viel mehr Schüsse sich noch genommen, die keine Hoffnung, also wenig Hoffnung auf Tore hatten, die Schüsse. Also es war sehr schön, wieder mit dir zu sprechen.
Bonus Oma Mamusch noch 5 Minuten.
Nee, das ist ja richtig, dass du mich da völlig zu Recht hier outgecallt hast, weil da lag ich halt einfach daneben. Das soll mal vorgekommen
passiert
sein.
Passiert den Besten, gell?
Ja, was heißt passiert den Besten? Die Hörerinnen und Hörer lachen ja nur. Nee. Die Hörerinnen und Hörer, die können jetzt dir aus dem Stegreif 10 andere Thesen von mir nennen, die nicht so aufgegangen sind. Aber das ist ja, sonst wäre es ja auch langweilig, über Fußball zu sprechen, wenn alles okay mit dem Ganzen.
Und außerdem muss ich es auch mal feiern, wenn ich mal recht habe, weil es bisschen auch im Moment
nicht
so
macht dein,
das
so stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Was die Eintracht angeht, hast du immer ein sehr, sehr gutes Gespür. Wenn du mir irgendwie so während Spielen schon WhatsApp-Nachrichten geschrieben hast, dann wusste ich schon immer so, okay, gut, in die Richtung ungefähr wird es laufen. Du bist mein Eintracht-Barometer und deswegen bin ich froh, dass du hier auch mit dabei warst. Danke dir, Alice Jotitje von RAN.de. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Danke dir.
Dankeschön.
War sehr schön, mit dir zu sprechen und vielen Dank auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, dass ihr den Rasenfunk möglich macht, denn der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und das haben zuletzt getan Nick Nase, Massimo Bambule, BB Fußball, Michael von Stackelberg und der Perle sowie Niklas. Ganz herzlichen Dank an euch alle auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht per PayPal, Kreditkarte und per direkter Banküberweisung. In diesem Sinne, teilt diese Folge, bewertet diese Folge, gebt uns Feedback und bleibt dem Rasenfunk treu und vor allem gesund. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.